il tempo se ne va, non si fermano i minuti di domani, nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdetelo il tempo, ragazzi, non è poi tanto quanto si crede.
Die beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Das Stadtjournal. Es ist 12 Uhr.
Großer Schlag gegen die Schleppermafia. In Wien sind 6 Verdächtige gefasst worden. Heute können sich unsere Fußballer ausrasten. Am Dienstag geht's dann gegen San Marino. Und das Wiener Wetter wird später noch sonnig. Im Studio Daniel Pichler. Mahlzeit. Ein Schlag gegen die Schleppermafia ist der Polizei in Wien gelungen. 6 Männer sind bei einer großen Polizeiaktion festgenommen worden. Silvia Mises.
Gleich mehrere Spezialeinheiten der Polizei sind an der Aktion beteiligt. Vor knapp 2 Wochen schlagen sie in der Nacht zu und holen die 6 Verdächtigen aus ihren Wiener Wohnungen. Es handelt sich um 5 Afghanen und einen Russen. Es soll sich um die oberste Organisationsebene eines großen Schleppernetzwerkes handeln. Die Bande soll vor allem über die Balkanroute illegale Einwanderer nach Österreich geschleust haben. Dabei hat man laut Polizei zwischen 10.000 und 20.000 Euro kassiert. Als Schlepper hat man vor allem Männer aus Rumänien und Moldawien eingesetzt. Einer dieser Schlepper ist vor 1,5 Jahren in der Steiermark von der Polizei erwischt worden. So ist man nach und nach der gesamten Schlepperbande auf die Schliche gekommen. Die Verdächtigen sitzen bereits in Untersuchungshaft.
Auch beim Parlament muss gespart werden. Die Ausgaben bei der Verwaltung werden um 15% gekürzt. Nicht dringende Bauvorhaben werden gestrichen, aber auch Laptops müssen zum Beispiel länger benutzt werden. Auch Besucherinnen und Besucher spüren die Einsparungen. Das Parlament sperrt künftig am Montag erst am Nachmittag statt wie bisher am Vormittag für Besichtigungen auf. Das soll pro Jahr 400.000 Euro einsparen an Kosten für Reinigung, Garderobe und Sicherheit. Heute ist Vatertag und immerhin die Hälfte der Väter wird heute in Österreich beschenkt. In Wien hat der Handel mit einem Umsatz von 41 Millionen Euro gerechnet. In anderen Bundesländern bekommen die Väter aber sogar noch teurere Geschenke. Verschenkt werden vor allem jedenfalls die Klassiker Nives Bogart.
Schokolade, Gutscheine und alkoholische Getränke. Das sind die beliebtesten Geschenke zum Vatertag. Etwa jeder Zweite in Österreich hat vor, seinem Vater etwas zu schenken, ergibt eine Umfrage des Handelsverbandes. Das sind zwar weniger als im Vorjahr, aber die, die schenken, geben im Durchschnitt 73 Euro aus. Am großzügigsten sind dabei die Oberösterreicher und Salzburger. Dort werden pro Kopf sogar 90 Euro ausgegeben. Insgesamt erwartet sich die österreichische Wirtschaft einen Mehrumsatz von 180 Millionen Euro. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, im Vergleich dazu bringt der Muttertag ein Umsatzplus von 270 Millionen Euro. Schon seit 1955 wird der Vatertag an jedem zweiten Sonntag im Juni gefeiert.
Viele Väter sind schon am Abend vom Fußballnationalteam beschenkt worden. Mit dem 2:1 über Rumänien ist Österreich einmal plangemäß in die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Am Dienstag geht's gleich weiter, da wartet der Fußballzwerg San Marino. Heute ist aber erstmal Pause, Adi Niederkorn.
Ja, Regeneration ist heute angesagt. Morgen Nachmittag geht's dann via Rimini nach San Marino. Dort wartet ein Team mit Amateuren, das nicht unter den Top 200 der Weltrangliste liegt. Nur 3 von über 200 Länderspielen gewonnen hat, bei 10 Unentschieden. Das alles zählt aber am Dienstag nicht, sagt Stürmer Christoph Baumgartner.
Dass wir Favorit sind, wissen wir, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen, wissen wir auch. Brauchst du nicht irgendwie anders darstellen, das ist ein Pflichtsieg. Aber wir wissen natürlich, dass so Spiele einfach keine Geschenke sind. Aber ja, voller Selbstvertrauen, voller Energie, wenn wir das Spiel angehen, jetzt gut regenerieren und dann werden wir das Spiel auch souverän gewinnen.
Wie unangenehm San Marino sein kann, hat gestern Bosnien zu spüren bekommen beim mühevollen 1:0 Heimsieg.
Das war das Radio Wien Stadtjournal. Weiter nun zum Wiener Wetter. Zunächst regnet es noch in den meisten Bezirken. Ab dem späten Nachmittag ist es dann weitgehend trocken und ein paar Sonnenstrahlen, die gehen sich dann auch noch aus bei höchstens 21 Grad. Am Abend setzt sich dann die Sonne noch ganz durch. Dazu gibt es allerdings frischen Wind. Morgen scheint die meiste Zeit die Sonne. Nur am Nachmittag gibt es ein paar harmlose Wolkenfelder. Es bleibt windig und auch mäßig warm bei höchstens 22 Grad. Radio Wien mit der besten Verkehrsinformation der Stadt. In Wien sind uns keine Störungen gemeldet worden. Es gibt allerdings ein Problem in Niederösterreich. A1 Westautobahn Richtung Salzburg. Zwischen Böchlern und Ips ist nach einem Unfall der rechte Fahrstreifen blockiert. Wir wünschen weiter gute und sichere Fahrt.
Der Sonntagmittag um 12 Uhr.
hören Sie einen Radio Wien Talk aus dem Studio.
Programmchefin Jasmin Dolati im Gespräch mit Freizeitforscher Professor Peter Zellmann.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Mittagszeit mit Radio Wien.
Herzlich willkommen zu einem Radio Wien Talk aus dem Studio. Herzlich willkommen und einen schönen Sonntagmittag wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Talkgast ist einer der profiliertesten Forscher, wenn es um Freizeit- und Urlaubsverhalten geht. Nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus. Seit Jahrzehnten analysiert und kommentiert er, wie sich unsere freie Zeit verändert, welche Rolle der Tourismus spielt und wie sich gesellschaftliche Entwicklungen auf unser Freizeitverhalten auswirken. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist, Peter Zellmann. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, grüß Gott, bin gerne gekommen.
Ja, das freut mich sehr. Sonntagmittag ist es. Ihnen geht's gut hier im Radio Wien Studio?
Ja, tadellos. Ich fühle mich sehr wohl.
Das ist schön zu hören. Jetzt, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, da geht's ja um Urlaub und Freizeitverhalten der Österreicherinnen und Österreicher, muss ich Sie noch kurz fragen, gleich zu Beginn. Sie arbeiten derzeit an einem sehr spannenden Buchprojekt. Können Sie uns da schon ein bisschen was verraten?
Ja, es geht mir, und es ist mir ein ehrliches Anliegen, darum, dass man diese wichtigen Themen, die uns beschäftigen, von Klima über Migration, Krieg in Europa, Energiekrise, Bildung und Gesundheitsfragen, dass man all das mit Daten und Fakten unterlegt und zum Schluss kommt, es ist alles halb so schlimm. Wir schaffen das, wie es so schön heißt. Wir werden alle diese Fragen in den Griff bekommen, wenn wir sie ernst nehmen. Das ist keine Frage. Aber wir können sie so lösen, dass unsere nächsten Generationen mutig in die Zukunft schauen können.
Also ein Buch, das Mut macht und nicht die Theorie, man soll den Kopf in den Sand stecken, weil es wird alles ohnehin nur noch schlechter.
Richtig.
Jetzt haben Sie mir eine lange Liste, und das sind wirklich ganz tolle Titel, die wir natürlich auch auf Radio Wien spielen, geschickt in Sachen Lieblingsmusik von Ihnen. Ich frage ja meine Gäste immer danach. Was spielt denn Musik für eine Rolle in Ihrem Leben? Musik und Freizeit und Urlaub passt ja irgendwie auch ganz gut zusammen, oder?
Ja, Musik spielt eine große Rolle. Ich habe in den jungen Studentenjahren in einer Band gespielt. Wir sind in allen Wiener Clubs aufgetreten. Und von daher habe ich schon zu Musiktitel eine ganz eigene Beziehung. Wiewohl ich in den 80er, 90er Jahren hängen geblieben bin, muss ich sagen.
ist gut,
aber, das passt gut. Aber das ist schon von Jugend auf ein in der Freizeit mich begleitendes, wirklich wichtiges Medium.
Und da steht ganz oben ABBA mit einem Titel, ich glaube, jeder und jede kennt diesen Titel, das ist Dancing Queen. Warum gerade der?
Ja, eben deswegen, weil ihn viele Musikbegeisterte, aber auch andere kennen, weil er Mut macht, weil er einlädt um Tanzen. Und ich habe mir gedacht, das passt für den Beginn einer Sendung, die ja auch Mut machen soll oder Interessantes bringen soll, bestens.
Dann spielen wir das jetzt.
Yeah. Radio Wien am Sonntag zur Mittagszeit. Sie hören einen Talk aus dem Studio.
Herzlich willkommen zu einem Talk aus dem Studio. Sonntagmittag ist es und ich habe den Freizeit-, Tourismus- und Urlaubsforscher Peter Zellmann heute eingeladen. Herr Zellmann, wenn Sie so auf die letzten Jahre blicken, wie hat sich denn das Urlaubsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher verändert oder hat sich es überhaupt verändert?
Ja, es hat sich auf jeden Fall viel weniger verändert, als sich das recherchierende Journalistinnen und Journalisten wünschen. Es gibt da selten eine wirkliche Überschrift, wo man sagt, so, da ist was Sensationelles passiert. Unser Urlaubsverhalten insgesamt ist sehr wenig spektakulär. Es bleibt im Großen und Ganzen sehr, sehr ähnlich, wenn nicht alles gleich.
Mhm. Aber es gibt da auch eben spannende Zahlen, nämlich zum Beispiel 60% der Österreicherinnen und Österreicher machen Urlaub, so im Schnitt pro Jahr, um die 5 Tage sind es und mehr. Und was ist mit dem Rest?
Naja, das ist schon das erste Faktum, wo die meisten überrascht sind. Wir lesen doch heuer von alle Österreicher auf Urlaub. Ich habe in einer Zeitung gelesen, 90% verreisen heuer. Das ist wirklich Unsinn. Auch die 75%, die schon etwas realistischer uns angeboten werden, stimmen nicht, weil da ist so viel mit dabei. Die Verwandtenbesuche, die hochzeitsnotwendigen Kurzurlaube etc. etc. Wenn man das alles herausnimmt und sagt, bist du wenigstens 5 Tage unterwegs und hast du das selbst als Urlaub empfunden, dann kommt man zu dieser realistischen Durchschnittszahl über 40 Jahre von 60%. Mhm. Wobei, das ist kein großer Unterschied. Die anderen können sich das nicht leisten. Das stimmt nicht. Es gibt eine kleine Gruppe, etwa 10-15%, die aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen, darf man auch nicht vergessen, heuer in der nächsten Saison keinen Urlaub machen können oder wollen. Aber dann gibt's eine Gruppe, die wachsend ist, von Menschen, die sagen, ja, mache ich Urlaub einmal in meiner Heimat, zu Hause. Mhm. Mein Wohnumfeld hat dermaßen viel an Freizeit, an Kultur, an Kulinarik, an interessanten, an kleinen Events oder großen Events zu bieten. Ich plane heuer einen Urlaub zu Hause und das ist eine wachsende Gruppe.
Das nennt man ja dann Urlaub auf Balkonien, oder?
Ja, richtig.
Das ja, genau. Ist der. Aber neben Balkonien, was das Ranking der Urlaubsdestinationen angeht, Italien, Kroatien, Griechenland, seit Jahren, fast Jahrzehnten bleibt das stabil. Warum?
Sind die Auslandsziele, die beliebtesten Auslandsziele in etwa dieser Reihenfolge, weil das in den Generationen weitergegeben wird. Man darf ja nicht vergessen, das sind ja nicht immer dieselben Menschen, die jetzt zu diesen Urlaubszielen reisen. Das sind immer andere. Also wer 2-3 Mal in Griechenland war, sagt so, aber heuer wo andere sind. Das Interessante ist, dass sich das eben ausgleicht, dass es keinen großen Trend gibt, nie mehr Griechenland oder unbedingt Spanien, sondern aus vielerlei Gründen der kleinen Alltagsüberlegungen gleicht sich das so aus, dass man sagen kann, das Urlaubsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher ist stabil, wiewohl jeder von uns einzeln jetzt durchaus verschiedene Urlaubsziele wählt.
Mhm. Und zu beobachten ist ja auch, dass Menschen dann sehr oft in die gleichen Destinationen fahren. Also wenn man einmal dort war, sich wohlfühlt, dann fährt man durchaus auch ein zweites, drittes und viertes Mal. Die Stammgäste, genau. Ja. Davon profitiert ja auch der Tourismus in den verschiedenen Regionen und Ländern. Und Italien steht ja eben beim Ranking, soweit ich weiß, ganz, ganz oben. Und das Feeling, was Italien bei uns Österreichern und Österreicherinnen auslöst, das ist ja mit ganz vielen Bildern im Kopf verknüpft, vom Eis bis eben auch zur Musik logischerweise, bis zu diesem Lebensgefühl, dieses Dolce Far Niente, wie die Italiener sagen, das hat ja was, der Kaffee, also man könnte da jetzt wirklich mindestens 10 Punkte aufzählen, ohne nachzudenken. Warum liebt denn der Österreicher Italien so sehr?
Ja. Sie haben es ja soeben beschrieben. Es ist diese Freizeitsehnsucht nach einem Leben, das eben als angenehm empfunden wird. Darüber hinaus ist Italien nicht weit weg. Im Übrigen gilt das auch für Kroatien. Also das, was mit dem Auto in ein paar Stunden erreichbar ist und eine Lebensqualität ausstrahlt, die man eigentlich selber gerne zu Hause hätte im Alltag, das ist das, was es ausmacht. Und das ist auch gleichbleibend. Das ist das, warum in der Verschiebung der Generationen, aber doch immer wieder es zustande kommt, dass eine Gruppe von 17% der urlaubenden Österreicherinnen und Österreicher fahren eben nach Italien, 14% nach Kroatien und etwa 8-9% nach Griechenland, wobei man Spanien gleich nach Griechenland und auch die Türkei mitnennen muss. Und wenn wir jetzt schon aufziehen, darf man nicht vergessen, dass Deutschland eine Rolle im Urlaubsverhalten spielt, und zwar deswegen, weil ja viele Deutsche, wenn sie nach Hause fahren, dort Urlaub machen.
Jetzt Italien, nochmal zurück zu unserem Lieblingsurlaubsland. Da geht es ja auch immer wieder um die italienische Sprache. Die kann man oder kann man nicht. Manche besuchen durchaus ja auch Kurse, bevor sie auf Urlaub fahren. Auf ihrer Musikliste, Lieblingsliste, da steht der Josh drauf, der einen wunderbaren Titel gemacht hat, wo er irgendwie so ein bisschen zeigt, dass wir Österreicher und Österreicherinnen nicht immer so ganz toll die Aussprache beherrschen. Das ist Espresso und Chianti. Warum mögen Sie den Titel?
Ja, meine Frau hat mich aufmerksam gemacht, wie wir einmal in Italien auf einer Terrasse gesessen sind und daneben haben Wiener, typische Wiener, halt mit dem Ober auf Wienerisch-Italienisch gesprochen. Da hat meine Frau gesagt, sie kann sich gut vorstellen, dass Herr Josch in irgendeiner Urlaubssituation so etwas miterlebt hat, gehört hat und das dann in einen Text wie und Musik umgesetzt hat.
Dazu noch ein Baguette, ein Glas Limoncella, ein Teller Tagliatella. Doch du machst nur die Augen zu. Ist doch egal, wie das heißt. Du weißt schon, was ich mein. Was ich mein damit. Ist mir egal, wie das heißt. Ich weiß schon, was ich mein. Was ich mein damit. La vita è bello. Noche di Figaro war lang, aber ich weiß, dass du's magst. Ich geh mit dir auch, wenn du das willst, auf eine Vernissage. Und ich hab dir Dolcis gekocht, die mit Gelatine. Aber du machst nur
Interessante Menschen, interessante Themen.
Das ist der Radio Wien Talk aus dem Studio. Gastgeberin ist Jasmin Dolati.
Sonntagmittag ist es und ich freue mich, dass Peter Zellmann bei mir im Studio ist. Er ist Urlaub- und Freizeitforscher. Jetzt haben wir viel über die ausländischen Destinationen gesprochen, wie Italien, Kroatien, Griechenland und vieles mehr. Kommen wir doch zu Österreich, kommen wir doch auch zu Wien im Vergleich jetzt auch zu anderen Städten als Freizeit- und Tourismusdestination. Und zwar einerseits, was die Einheimischen angeht, aber andererseits auch, was internationale Gäste angeht. Wie schaut es denn da aus?
Ja, Wien hat eine wachsende Zahl an Gästen aus dem In- und Ausland. Keine Frage, mit annähernd 18, 19 Millionen Nächtigungen, wenn wir nicht sogar schon an der 20 Millionen Grenze kratzen, ist das eine Erfolgsstaffel, die sich über viele Jahre kontinuierlich hinzieht. Und wenn man die aktuellen Zahlen der letzten Wintersaison hernimmt, und wir haben uns gefreut über +2%, die der Winter im Vergleich zum Vorjahr an Nächtigungen gebracht hat, da darf man nicht übersehen, wenn man ein bisschen ins Detail schaut, dass der Hauptanteil, mehr als 90% dieses Zuwachses, auf Wien und die Städte in Österreich fällt. Also ohne Städtetourismus wären diese Urlaubszugewinne an Nächtigungen in Österreich gar nicht so groß. Mhm.
Das heißt also, die Städte reißen uns ein bisschen raus und Wien da vor allem.
Nicht nur rausreißen, sie halten das hohe Niveau. Man muss ja auch sagen, es ist ja, man muss nicht immer wachsen. Mhm. Also Nächtigungen sind ohne dies kein wirkliches, vernünftiges Beispiel für wirtschaftliche Entwicklung. Es geht um die Wertschöpfung, das führt jetzt aber zu weit. Aber dass man einen Ausgleich schafft zwischen Winter und Sommer, das ist ganz wichtig. Und wenn wir sagen, jetzt haben wir 140 Millionen Nächtigungen erreicht, soll sein 150, ja, dann kann man ja auch einmal sagen, so, und jetzt ist es genug. Mhm. Und jetzt schauen wir, dass die beteiligten Betriebe auch vernünftig verdienen, also Wertschöpfung haben. Wachstum rein an Gästezahlen und Übernachtungszahlen ist nicht der richtige Wegweiser.
Jetzt bleibt man ja tendenziell, wenn man in eine Stadt reist, eher kürzer, als wenn man zum Beispiel ans Meer fährt. Da sind ja oft nur einige wenige Tage, 3, 4 Tage, ein verlängertes Wochenende in einer Stadt. Hat das auch oder spielt das auch eine gewisse Rolle, dass wir eben auch kürzere Urlaube durchaus anstreben?
Ja, da sind zwei Aspekte drinnen. Erstens, mehrere Kurzurlaube werden aneinandergereiht und ersetzen den einen langen, früher noch 3 Wochen Urlaub. Und diese Kurzurlaube haben ganz verschiedene Inhalte. Also einmal Wellness, einmal Sport, einmal mit den Kindern und dann eben ein Städtetrip für die ganze Familie. Und diese Städtetrips sind aber eigentlich nur 2 Nächte im Schnitt. Mhm. Also da will man die Stadt sehen, man will einen Eindruck gewinnen, weiß aber, dass ich, wenn ich da 2 Wochen bin, werde ich die Stadt nicht kennenlernen. Da geht's darum, möglichst viele Städte zu einem günstigen Preis, weil die Fluglinien bieten immer noch, kann man sagen, hier günstige Preise. Die Hotels schließen sich an, einen Städtetrip finanziell gut verkraftbar unterbringen.
Also das ist ja ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, wenn man jetzt gerade das Urlaubsverhalten anschaut und auch so ein bisschen Trends anschaut und sich vielleicht auch ein bisschen beschäftigt mit den verschiedenen Angeboten, da spielt natürlich auch die Nachhaltigkeit eine große Rolle in unserem Urlaubsverhalten. Ist denn dieser grüne Tourismus unter Anführungszeichen mehr als nur so ein Etikett, das man draufklebt, also mehr als nur ein Trend?
Ja, in erster Linie ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Also eine vernünftige, ich habe vorher vom Wachstum gesprochen, also dass das alles seine Grenzen hat und dass man die Grundlage des Tourismus, die Natur in Österreich Grundlage, schützen muss, das ist ja keine Frage, das ist auch jedem Touristiker bewusst. Die Menschen haben durchaus ein Ökologiebewusstsein entwickelt, das auch in Urlaubsverhalten hinein reicht, aber bei weitem nicht so, wie oft angenommen. Warum nicht? Weil Urlaub ist die populärste Form von Glück. Da, was man im Alltag bereits durchaus sich überlegt, von Mülltrennung bis beim Wandern den Mist wieder mit nach Hause nehmen, alles, was da mitspielt, Plastik vermeiden etc., das ist dann im Urlaub doch ein bisschen weniger wichtig, sage ich vorsichtig. Da vergisst man drauf und sagt, in diesen 14 Tagen, in dieser Woche, also ich mache es eh das ganze Jahr, da muss das nicht auch unbedingt sein. Und der pädagogisch erhobene Zeigefinger mit der Anreise, ja, was soll's denn? Das Fliegen soll man nicht, die Bahn ist erst in der Entwicklung für Städtereisen innerhalb Europas und mit dem Auto bin ich nach wie vor unabhängig und am schnellsten. Also diese Dinge sind in Entwicklung, aber der Verkehr kann vom einzelnen Urlauber, von der einzelnen Urlauberin, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, nicht wirklich beeinflusst werden. Und das wissen die Menschen auch, auf mich selber kommt es nicht an. Und das spielt im Urlaub eine besondere Rolle. Nicht im Alltag, da ist der Umstieg auf die Öffis durchaus im Fluss, aber im Urlaub verzichtet man auf diese belehrenden Weisheiten.
Weil es ja doch auch eine besondere Situation ist, oder? Genau. Wir haben vorhin über Wien gesprochen. Ein Künstler, der auch auf Ihrer Lieblingsliste steht, das ist der Falco, lebt leider nicht mehr, aber er steht ja für Österreich, für Wien. Und da haben Sie sich Amadeus auch ausgesucht. Sie mögen den Titel einfach wahrscheinlich, oder?
Ich mag ihn und Falco, von Falco ist ja jeder Titel einfach wirklich gut, wie man sagt. Und Amadeus ist einer der Titel, die am meisten gehört werden von ihm. Und Falco ist Wiener und darum habe ich mir das gewünscht.
Ein Punker unterlegte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man rock me Amadeus. Es war um 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alles ruft noch heute Captain Rock me Amadeus. Oh,
Der Sonntag auf Radio Wien mit einem Talk aus dem Studio.
Wir sprechen heute, Sonntagmittag ist es, im Radio Wien Talk aus dem Studio über ein ganz wichtiges Thema. Es geht um den Urlaub, es geht um unsere Freizeit, es geht um natürlich den Tourismus und was könnte man mehr als im Sommer jetzt auch darüber sprechen. Wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das man natürlich auch sehr unterschiedlich beobachten kann. Derzeit und in den letzten Jahren verstärkt muss man ja feststellen, dass wenn es um Urlaubsdestinationen geht, sehr viele Einheimische durchaus in den jeweiligen Regionen auch mobil machen. Stichwort Balearen, Stichwort Venedig und viele andere. Wie sehen Sie denn das als Tourismus- und Freizeitforscher?
Ja, ich führe die Stichworte weiter. Hallstatt, Dürnstein, Getreidegasse in Salzburg. Zusammengefasst, Overtourism hat jeder schon gehört, wissen wir. Was ist das? Also, mein Gott, je beliebter eine Stadt, je beliebter und bekannter ein Ort, desto mehr Gäste zieht er an. Das ist überhaupt in der Informationsgesellschaft, in der wir ja leben, wo man alles recherchieren kann, wo man selbst die geheimsten Tipps relativ leicht findet, ist das eigentlich eine konsequente, eine logische Entwicklung. Und da muss sich jetzt jeder betroffene Ort von der Großstadt Barcelona bis Dürnstein etwas überlegen, was für diesen Ort, für diese Stadt, für diese Region passt. Da gibt es kein Patentrezept. Und das Allerwichtigste ist, diese Regeln können nur mit den Einheimischen gemeinsam in einer länger moderierten Art und Weise, also das ist ein Prozess, der muss moderiert werden. Da gibt es Zwischenabstimmungen und am Ende steht dann der Wunsch der Bevölkerung im Einklang mit Politik. Und da müssen aber auch die Gäste, die Unternehmerinnen und Unternehmer mitreden. Daher ein längerer Prozess. Mhm. Und am Ende steht dann etwas, was für diese Region, für diesen Ort an Einschränkung wirklich passt. Mhm. Man wird, wenn ich das noch nachschießen darf, an Eintritt, also Geld und Slots für Busse oder auch Flieger nicht umhinkommen. Also weniger Busse, weniger Flieger heißt weniger Tourismus. Und das ist doch eher leicht steuerbar. Mich wundert, dass man das nicht früher aufgegriffen und sich überlegt hat.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Warum kommt das erst jetzt so geballt?
Ja, weil es erst jetzt wirklich den Einheimischen auffällt. Also jetzt habe ich genug. Und mit Barcelona und Dubrovnik hat das ja angefangen und jetzt sagen viele hinten noch, ja mir auch. Und in Österreich war ja Hallstatt der erste Ort und andere ziehen jetzt nach. Also das ist ein Trend, ein wirklicher Trend. Die Einheimischen sagen, so, jetzt reicht's. Mhm. Und den Trend muss man ernst nehmen und wie wir über mein Buch gesprochen haben, Mut machen, weil alle Probleme sind, wenn man sich Zeit nimmt, für die Lösung sind auch im Sinne aller zu lösen.
Jetzt sagen ja manche Menschen, diese Urlaubsdestinationen profitieren ja auch eben vom Tourismus in Sachen Geld. Da kommt ja vieles auch rein. Auf der anderen Seite, gerade wenn man die Balearen jetzt anschaut, es steigen die Mietpreise für die Menschen, die dort wohnen, also für die Einheimischen, die Lebensmittelpreise. Also es geht eben auch für die Einheimischen sehr wohl darum, auch festzumachen, dass dieser Tourismus jetzt nicht nur Umweltbelastungen bringt, ja, und einfach viele Menschen auf kleinem Raum, sondern dass eben auch das Ganze ein finanzielles Thema ist.
Ja, das ist die freie Marktwirtschaft, das ist der Kapitalismus, den wir uns letztlich verschrieben haben. Auch Kroatien hat sehr schnell nachgezogen in den Preisen. Also wenn es möglich ist, ich habe ein kleines Unternehmen, ein größeres Hotel, na dann schaue ich, was ist möglich und das geht dann zu Lasten der Einheimischen. Es geht ja dann nicht nur um die Hotelpreise, sondern eben, wie Sie auch angedeutet haben, um die Wohnungsmieten. Airbnb war da eine Möglichkeit, Wohnungen mit hohen Preisen zu vermieten. Das wurde in Barcelona zum Beispiel eingeschränkt. Auch in Wien ist man jetzt dabei, hier eine vernünftige Lösung zu finden. Aber dass im Zuge dieser Entwicklung zunächst einmal Immobilien und Mietpreise stiegen, war eine logische Konsequenz unseres Wirtschaftssystems. Aber auch das wird sich regeln.
Und wenn wir jetzt noch einmal zu denen kommen, die ja auf Urlaub fahren. Also ich habe zum Beispiel, weil Sie Barcelona angesprochen haben, bei Barcelona nicht das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt auf Urlaub fahren und gerade so einen Städtetrip planen, Barcelona jetzt plötzlich ausgrenzen, weil dort so viel los ist weil die Einheimischen. Also das spielt noch keine Rolle jetzt auch bei denen, die den Urlaub planen.
Ja,
oder?
Freilich. Ich will einmal nach Wien, ich will den Stephansdom sehen und da lasse ich mich nicht umleiten. Also wenn ich das heuer machen will, noch wenn ich dort bin, dann mich irgendwo anders hinführen. Das sind sehr schwierig zu lösen in der Zusammenhänge. Die Lösungen sind möglich, sie brauchen nur mehr Zeit, als das manche gerne hätten.
Jetzt ist unser Zielpublikum auf Radio Wien 35 plus, also 35 Jahre und älter. Aber wie schauen denn so die Generationen aus? Also in unseren Generationen, wir haben es vorhin angesprochen, gibt es nach wie vor relativ wenig, was sich tut, auch was eben die Lieblingsurlaubsreiseländer angeht. Was ist bei den Jungen? Ändert sich da irgendwas?
Na, interessanterweise ist, dass die Jungen, also nehmen wir jetzt 35 plus, die Orte mal ausklammern, die sie eh jetzt schon gesehen haben in den letzten 10, 15 Jahren. Und sie kommen zu den Destinationen zurück, wo man als Kind war, sich dort wohlgefühlt hat und wo man meint, den eigenen Kindern, die dann in dem Alter sind, wie man sich zurückerinnert, auch Spaß machen könnten. Und es stellt sich dann heraus, ja, das ist wirklich das Richtige. Und das reicht vom Urlaub am Bauernhof bis zum Swimmingpool an der Adria.
Und da steht jetzt auch etwas Spannendes wieder auf Ihrer Musiklieblingsliste. Das ist der Frank Sinatra mit My Way. Ihr Weg auch, das mit Ihren Kindern, Enkelkindern das zu machen?
Ja, ich identifiziere mich mit diesem Lied als Wunsch. So sollte man abtreten können. Im Sinne, das war mein Weg und er war eigentlich für mich auch nachbetrachtend der richtige mit allen Hoch und Tiefs, die er ja in seinem Lied beschreibt.
Dann reden wir nach Frank Sinatra noch über Ihren eigenen Weg, das ist ja auch sehr spannend.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out.
laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Der Sonntagmittag auf Radio Wien mit einem Talkspezial aus dem Studio.
Gastgeberin ist Programmchefin Jasmin Dolati.
Sonntagmittag ist es. Ein Thema steht in dieser Stunde im Mittelpunkt. Das ist unser Urlaubs- und Freizeitverhalten. Und dazu gibt es doch auch einiges zu sagen. Schauen wir uns doch nicht nur die Gegenwart, natürlich jetzt auch schon in der Gegenwart, aber nochmal auch ein bisschen die Zukunft an. Stichwort Digitalisierung der Freizeit und dieses Always On, also immer aktiv zu sein, immer eben auch digital verfügbar zu sein. Das ist ja auch ein Bereich aus Ihrem Forschungsfeld.
Ja, Freizeit und Tourismus sind Bremser in dieser Entwicklung, könnte man sagen. Digital Detox ist eine Urlaubsform geworden. Ich verzichte auf jede Art von digitalem Gerät in meinem Urlaub. Ja, viele von uns haben genug. Aber es gibt auch die anderen, zu denen ich eher gehöre, dass ich sage, ich habe es ja in der Hand, das so viel zu nutzen, wie ich gerade will. Und es macht schon Sinn, wenn man die Veranlagung dazu hat, dass ich irgendwann in einer Viertelstunde meine Mails checke, dass ich da und dort nachschaue, in meinen wichtigsten Nachrichtenkanälen, was ist da oder dort passiert. Und dann muss es einen Tag geben, wo ich selbst auf das verzichte, keine Frage. Aber es allen abzuraten, wäre genauso falsch, wie zu sagen, na, das ist jetzt der Lebensstil aller und das musst du mitmachen. Also jederzeit erreichbar im Urlaub ist sicher kein Urlaub.
Das stimmt. Und da geht es eben sehr wohl eben um diese psychologischen, soziologischen Aspekte von Freizeit. Mhm. Ich beobachte auch etwas. Viele Menschen nutzen die Freizeit auch in Sachen Selbstoptimierung und die anderen stopfen möglichst viel in die Freizeit hinein, sodass der Freizeitstress sogar entsteht.
Ja, wobei zwischen Selbstoptimierung und viel hineinstopfen macht man gar keinen Unterschied.
Ja, stimmt,
weil
stimmt.
Viele meinen in der Selbstoptimierung,
ja, stimmt,
da
ja.
Brauche ich alles drinnen. Ja. Nein, aber ich verstehe, wie es gemeint ist, nämlich, dass diese psychische und physische, körperliche und geistig-seelische Einheit, dass man die selbst für sich verspürt und das in einer Urlaubsform wie Wellness oder einen Klosterurlaub, wie es ja als Randangebot auch immer noch gibt, also ein finde dich selbst in welcher Form immer, der Pilgerweg, das sind schon Möglichkeiten, die viele sehr gerne nutzen im Sinne eines Schau auf dich selbst. Mhm. Dass das auch im Körperlichen, also Beauty und Verbesserung des Aussehens mit auch eine Rolle spielt, dass auch dafür der Urlaub verwendet wird, ist keine Frage.
Und wie sehen Sie jetzt nochmal konkret auch diesen Zusammenhang zwischen Freizeit, Lebensqualität und natürlich auch sozialem Zusammenhalt?
Ja, das Wichtige ist ja für einen selbst die Erkenntnis, dass ich Lebensqualität für mich selbst bestimmen muss. Und der Erfolg, wenn man so will, der gesellschaftlichen Entwicklung ist ja der, dass immer mehr Selbstbestimmtheit möglich ist. Und wer ist wirklich selbstbestimmt? Mhm. Wer Frau oder Herr über seine Zeit ist. Zeitsouveränität ist die wichtigste Kennzahl für Lebensqualität. Sollten sich viele, die uns jetzt zuhören, einmal überlegen. Es geht nicht darum, wie viel ich arbeite und wie viel ich Freizeit mache oder dieses oder jenes tue, sondern wie selbstbestimmt bin ich über meine Zeit wirklich der oder die, der sagt, so, jetzt will ich nicht. Mhm. Und das kann man im Urlaub besonders ausleben und daher auch lernen. Und das ist so ein kleiner Denkanstoß, den wir an diesem Sonntagmittag ja vielleicht auch hinaus schicken können. Schau, wie selbstbestimmt du über deine Zeit verfügen kannst.
Oh ja. Vorhin haben wir Frank Sinatra mit My Way gespielt, eines ihrer Lieblingstitel und auch ihr Weg, den sie kurz beschrieben haben. Bevor wir nochmal konkret zu ihrem persönlichen Lebensweg und ihren persönlichen Interessen kommen, gibt's auch einen tollen Titel. Das sind die Beatles mit Imagine.
Ja, das ist ja überhaupt der Song, den jeder sich verinnerlichen sollte. Das ist nicht nur Frieden, das ist eine Welt, wie sie ja wirklich sein könnte, ohne Polarisierung, ohne Streit, ohne ideologische Vorgabe. Also eine Welt als Idee, als Utopie, die aber wie jede Idee der erste Schritt zu einem neuen Lebensinhalt sein könnte. Und in diesem Sinn ist es eben ein Titel, ja, wer ihn noch nicht übersetzt hat, sollte sich den Text irgendwo herunterladen und das einmal durchdenken.
I wonder if you can. Radio Wien am Sonntag zur Mittagszeit. Sie hören einen Talk aus dem Studio.
Sonntagmittag. Herzlich willkommen nochmal zu einem Talk aus dem Studio zum Thema Urlaub und Freizeit. Peter Zellmann ist heute mein Gast. Er forscht ja schon sehr viele Jahrzehnte rund um diese Themen. Was bedeutet Ihnen denn persönlich so ein freier Tag? Was bedeutet Ihnen Ihre Freizeit, Herr Zellmann?
Das ist deswegen schwer zu beschreiben, weil ich ja in der seltenen Lage bin, dass Freizeit und Beruf ineinander übergehen. Also das, was andere ausschließlich als Beruf oder Freizeit empfinden, ist bei Menschen wie mir ein Übergang, wo man gar nicht weiß, manchmal bin ich jetzt eigentlich auf Freizeit oder bin ich im Beruf?
Ja.
Also eine privilegierte Lebenssituation, die mein ganzes Leben geprägt hat. Also von der Praxis des Freizeitsportvereins mit 40.000 Mitgliedern und den Lehren, die man daraus ziehen konnte, das Ökonomische, das Ökologische, die wirkliche Bedürfniserfassung in der Praxis von zigtausenden Urlaubern, die wir betreut haben, das dann in die Wissenschaft überzuführen, also wieder Beruf und Freizeit miteinander zu verbinden, das ist halt etwas wirklich, wirklich Tolles, was mein Leben geprägt hat.
Gibt's denn so eine Reise oder ein Erlebnis, das für Sie unvergesslich war, beruflich oder privat?
Ja, es ist sehr schwer, weil ich viele, viele wirklich gefährliche und schöne Momente hatte. Jetzt spontan da eines herauszusuchen, ist sehr schwer, aber die freie Assoziation ist ja bekanntlich das Vernünftigste. Und wenn Sie mich so fragen, dann ja, ist es eine ich war als relativ junger Forscher damals, etwa 40 Jahre, noch nie raften. Und wir waren auf einem internationalen Kongress in Tornio, das ist in Finnland.
Ja.
Und da gibt's den Tornio River. Und da hat uns damals der Veranstalter zu einer Raftingfahrt eingeladen. Ich war nie raften. Und habe das da den einen oder anderen Fernsehbeitrag gesehen, denkt man, ja, das ist ja nicht, wird ja nicht so schlimm sein. Und ja, also Helm aufgesetzt und ins Boot gesetzt, ins Schlauchboot. Und dann war das eine Fahrt, die ich sicher nie vergessen werde. Also über Stromschnellen ist das Boot hinuntergefallen quasi mehrere Male. Das war wirklich Abenteuer, wiewohl ich schon das Gefühl hatte, dass der Guide das Boot in der Hand hat, aber die Unsicherheit war wahnsinnig groß und das erlösende Moment, als wir dann das Boot ans Ufer geschoben haben, ja, es ist mir geblieben und spontan gefragt, war das eines der wichtigsten Erlebnisse.
Schön, ist alles gut gegangen und das ist ja auch ganz wichtig. Gibt es denn auf Ihrer Reiseliste irgendetwas, was Sie noch unbedingt mal machen wollen?
Na, unbedingt nicht. Ich habe sehr viel, wie man sich vorstellen kann, von der Welt gesehen und habe jede Sportart zumindest ausprobiert und zu einem durchschnittlich guten Niveau gebracht. Aber wenn es ein Ziel, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich Südamerika als Destination jetzt angeben. Dort war ich noch nie und es wäre sicherlich die Anden Ja, das ist schon etwas, was, wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, würde ich mir das wählen.
Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Wenn Sie jetzt so heuer schreiben wir das Jahr 2025 ein bisschen mehr in die Zukunft schauen könnten, oder wenn ich Sie danach frage, vielleicht so was in 20, 25 Jahren, dann würden wir schon 2050 schreiben, das ist ja unfassbar. Gibt es denn da irgendetwas, was Sie schon vorhersehen können oder welche Entwicklung, gerade was unser heutiges Thema angeht, hier auch zu prognostizieren ist?
Also ich habe gelernt, dass in meinem Forschungsleben gelernt, dass mehr als 10 Jahre voraussagen, vorausplanen, ist Kaffeesudlesen. Die wissenschaftlich fundierte, seriöse Zukunftsforschung weiß nicht, wie die Zukunft sein wird. Sie kann aber etwas. Sie kann aus den Fakten der Vergangenheit und der Gegenwart linear in die Zukunft mehrere Zukünfte entwickeln, die nebeneinander stellen und so sagen, so, und welche Zukunft wollen wir eigentlich haben? Und was müssen wir für diese Zukunft, die wir haben wollen, tun? Das ist für mich seriöse Zukunftsforschung.
Und weil Sie die 10 Jahre angesprochen haben, gibt's da was für die nächsten 10 Jahre? Also ein Thema, wo wir uns schon durchaus beschäftigen sollten, weil die Entwicklung in die Richtung geht?
Naja, das Thema, das wir angesprochen haben, die Nachhaltigkeit wird den Menschen wahrscheinlich immer wichtiger. Also da müssen sich die Anbieter schon Gedanken machen, wie sie ohne viel reden, ohne Greenwashing, mit Selbstverständlichkeit ihre Gäste auch informieren.
Ja, das war's schon mit dem heutigen Talk aus dem Studio. Ja, Freizeit ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das hat das heutige Gespräch, finde ich, sehr eindrucksvoll gezeigt. Peter Zellmann war mein Gast. Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke, Ihre tollen Analysen und natürlich auch Ihre persönlichen Gedanken. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und natürlich auch genügend Zeit für Ihre eigene Freizeit und Ihren eigenen Urlaub. Da wünsche ich natürlich gerade auch für Südamerika Ihnen alles Liebe und Gute. Danke, dass Sie da waren, und danke allen, die uns heute zugehört haben. Einen schönen Sonntag noch.
Das war ein Radio Wien Talk aus dem Studio, geführt von Programmchefin Jasmin Dolati.
Nachhören können Sie diese Sendung auf sound.orf.at.
Verbringen Sie auch weiterhin einen angenehmen Sonntag mit Radio Wien und einfach guter Musik. Der Stadt. ORF Radio Wien. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Schwerer Verkehrsunfall in der Westeinfahrt. In Deutschland könnte der ehemalige Gesundheitsminister jetzt Probleme bekommen, und das Wiener Wetter ist kühl und regnerisch. Im Studio Florian Katzinger. Ein alkoholisierter Lenker hat gestern Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall bei der Westeinfahrt in Hietzing verursacht. Der PKW überschlug sich. Wie durch ein Wunder blieben beide Kinder auf der Rückbank unverletzt. Die Ehefrau hingegen musste mit Kopfverletzungen aus dem Auto befreit werden. Alpha Faber mit den Details.
Der 46-jährige Lenker fährt mit seiner Familie bei Starkregen auf der A1 der Westautobahn Richtung Wien. Plötzlich verliert der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stößt gegen mehrere mehrere Leitpflöcke und Verkehrsschilder. Das Auto überschlägt sich mehrfach. Dabei wird der 46-Jährige nur leicht, seine Ehefrau jedoch schwer verletzt. Sie muss von der Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit und in ein Krankenhaus in einen Schockraum gebracht werden. Die Kinder auf der Rückbank bleiben unversehrt. Ein Test der Polizei ergibt, dass der 46-Jährige eine Alkoholisierung von 0,9 Promille aufweist. Dem Mann wird der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.
Zwei Jugendliche